Liebe Hörerinnen und Hörer, wir grüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio Mitternachtsruf. Sie hören nun eine Botschaft aus der Vortragsreihe, die während eines Wochenendes in Bad Windsheim aufgenommen wurde. Unter dem Generalthema Analyse der Zeit sprachen Dr. Wolfgang Nestvogel, Ulrich Skambrax und Norbert Lied. Diese Botschaften können Sie in unserem Verlag einzeln oder aber auch im Paket auf CD erhalten. Wir hoffen, dass Ihnen diese Botschaften zur geistlichen Hilfe und Orientierung dienen und wünschen Ihnen Gottes Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema dieses Vortrags lautet Renaissance der Werte? Fragezeichen, die Umdeutung des Familienbegriffs als Herausforderung der Christen. Und wir wollen jetzt diesen Vortrag unter den Leitgedanken von 1. Chronik 12, Vers 33 stellen. Dort in 1. Chronik 12 wird berichtet, wie die Männer von Israel kommen, um David zum König zu machen. Und dann werden die Vertreter der verschiedenen Stämme benannt. Und so heißt es dann auch von den Söhnen Isaschar. Die Söhne Isaschar verstanden die Zeiten zu beurteilen und wussten, was Israel tun musste. Das ist ein ganz entscheidender Zusammenhang. Wir wissen nur, was wir zu tun haben, wenn wir verstehen, die Zeiten zu beurteilen. Und diesem Ziel sollen ja auch alle unsere Referate dienen und so jetzt auch meine Überlegungen zur Wertfrage und zum Begriff der Familie. Sie haben schon festgestellt, die Familie ist längst wieder öffentliches Thema geworden, weil immer mehr nachdenkliche Menschen allmählich kapieren, wenn die Familie nicht funktioniert, kann auf Dauer auch eine Gesellschaft, ein Land, eine Nation nicht in vernünftigen Formen leben. Und so hat es viel Aufsehen erregt, als im März dieses Jahres einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nämlich Frank Schirmacher, sein neues Buch herausgegeben hat, Minimum heißt dieses Buch, Untertitel vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft. Und in diesem Buch sagt Schirmacher, dass die Familien allgemein zu einem knappen Gut werden, zu einem Minimum, obwohl sie so wichtig wären. Nur in Familien steht man uneigennützig ein für seine Kinder, für Geschwister, für Verwandte. Die Familie, so Schirmacher, ist die Urgewalt unserer Gesellschaft, ihr innerster Kern. Das ist nicht sehr neu, aber es ist interessant, dass es in dieser Weise wieder einmal gesagt wird von einem Zeugen, der nicht gerade in besonderem Verdacht steht, ein nachdrücklicher Vertreter christlicher Positionen in der Medienlandschaft zu sein. Und weiter sagt Schirmacher, dass oft aus Egoismus und nur weil die Kosten interessierten, über Kinder nachgedacht würde, nicht aber unter sozialem und menschlichem Gesichtspunkt. Und dann beschreibt er die Spirale der Kinderlosigkeit. Wer keine Kinder mehr aufwachsen sehe, wolle selber auch keine haben. Und das übertrage sich inzwischen auf die Kinder selbst, also jeweils wieder auf die nächste Generation. Und dann Zitat, es wird in den kommenden Jahren viele Familien geben, in denen das jüngste Mitglied bereits jenseits der 40 ist. Das jüngste Mitglied jenseits der 40 in vielen Familien. Selbst die notwendige Integration von Ausländern, sagt er, funktioniert nicht, wenn die Einwohner in den Großstädten gar nicht mehr die Chance haben zu sehen, was eine deutsche Familie ist. Und dann fragt Schirmacher besorgt, was geschieht, wenn eine Urgewalt, also die Familie, einem Minimum entgegenschrumpft. Die Verwandtschaften schrumpfen und damit auch die Netzwerke, sagt er. Und er erinnert nochmal daran, dass Blut dicker sei als Wasser. Und er verweist auf historische Unglücksfälle, bei denen wer am besten durchkam? Die Familienverbände. Er macht das sehr schön klar in einer dramatischen Geschichte eines Siedlertracks in Amerika. Die Familien erreichten das Ziel. Noch in höherem Maße als die vermeintlichen Helden, die als einsame Abenteurer auf der Strecke geblieben sind. Und darum, so Schirmachers Aufruf, zurück zur Familie, zu mehr Kindern. Wir müssen die Talsohle des Minimums durchschreiten. Zitat, Nachwuchs ist der Urvertrag einer Gesellschaft schlechthin. Zitat Ende. Und mit diesen Überlegungen reiht Schirmacher sich ein in eine ganze Reihe von Autoren, wie dem Verfassungsrichter Udo Di Fabio in seinem Buch »Die Kultur der Freiheit«. Oder auch Professor Paul Kirchhoff, der ja zwischenzeitlich mal im Gespräch war für das Amt des Bundespräsidenten, hat sich immer wieder in ähnlicher Weise dazu geäußert. Und inzwischen ist diese ganze Diskussion auch in der Tagespolitik angekommen. Noch vor 30 Jahren war die öffentliche Stimmung eine völlig andere. Und es ist wichtig, diese öffentliche Stimmung von damals nochmal in Erinnerung zu rufen, weil viele Schwierigkeiten, mit denen wir heute kämpfen müssen, ihre Ursache in jener Zeit haben. Und darum leisten wir uns zunächst einen kurzen Rückblick. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Rückblick oder die Abwertung der Familie. Die Abwertung der Familie. Ich kann jetzt hier natürlich nur in Stichpunkten reden, weil es sonst nicht möglich ist, diesen größeren Zusammenhang aufzuzeigen. Das bitte ich zu entschuldigen. In den 60er und 70er Jahren war die öffentliche Meinung von einer Stimmung geprägt, die man durchaus als offen familienfeindlich bezeichnen kann. Nicht in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern weltanschaulich galt die Familie als Auslaufmodell. Sie wurde verunglimpft. Schlimmer noch, sie wurde bezeichnet als ein autoritäres System der Unterdrückung. Die ideologischen Stichwortgeber waren damals die Wortführer der sogenannten Frankfurter Schule, also jene neomarxistische Philosophie, die hinter der 68er-Bewegung stand, von der ja auch Bruder Lied heute Vormittag schon gesprochen hat. Horkheimer, Marcuse, Adorno, das waren einige der Gewehrsleute dieser Frankfurter Schule. Und sie sagten, wer die Gesellschaft verändern will, muss an die Fundamente heran. Der Hauptfeind des Neomarxismus war darum die klassische Familie. Sie wurde verdächtigt als ein Herrschaftsinstrument. Institutionen wie die Ehe dienen nur der Unterdrückung und verhindern wirkliche Emanzipation. Und darum entwickelte man eine emanzipatorische Pädagogik, der es vor allem um antiautoritäre Erziehung ging. Kinder sollten sich von der Elternherrschaft befreien. Die Pädagogik sollte sie zum Widerspruch und zum Aufbegehren gegen die elterliche Autorität anleiten. Und ebenso zum Aufbegehren gegen die Gebote des lebendigen Gottes, den man nicht für einen lebendigen Gott hielt, aber gegen die göttlichen Gebote oder man sagt dann vielleicht auch gegen die kirchlichen Gebote. Selbstbestimmung war das große Wort. Christliche Werte des Zusammenlebens wurden lächerlich gemacht und als Unterdrückungsinstrumente der kapitalistischen Gesellschaft verunglimpft. Man lachte über Treue, Keuschheit und Zuverlässigkeit. Und seitdem sind fast 40 Jahre vergangen und welche Bilanz diese Frankfurter Schule hinterlassen hat, die einherging mit der Abwertung der Familie, das können Sie eben bei Frank Schirmacher nachlesen. Die Frankfurter Schule hat ein Trümmerfeld hinterlassen. Der Rohstoff Familie, wie er sagt, wird zum Minimumfaktor. Wir befinden uns längst in der sogenannten demografischen Katastrophe. Das heißt, wir haben immer weniger Kinder und die Anzahl der Jungen wird immer geringer, die eine immer größer werdende Anzahl von Älteren auf Dauer finanzieren müssen. Später kommen wir nochmal auf diesen Punkt. Die Bindungsunfähigkeit unserer Zeitgenossen wird immer offensichtlicher. Das Symptom dieser Bindungsunfähigkeit sind die sogenannten Patchwork-Familien, wo also Menschen auf begrenzte Zeit zusammenleben. Sie bringt ihre Tochter mit, er bringt seinen Sohn mit und dann lebt man eine Zeit zusammen. Es gibt auch homosexuelle Lebensgemeinschaften, wo beide Männer die Kinder aus ihren vorherigen ehelichen oder zwischengeschlechtlichen Beziehungen mitbringen. Patchwork-Familien auf Zeit, Lebensabschnittspartner und die Folgen, gerade im Bereich der Jugendlichen, sind mit den Händen zu greifen. Zunahme der Jugendkriminalität, Drogenproblematik, Selbstmordrate. Und dann natürlich, das wurde im Zusammenhang mit PISA ja ausführlich verhandelt, der Bildungsnotstand in Deutschland, dem ehemaligen Land der Dichter und Denker. Diese wenigen Stichworte machen deutlich, wie tief die Frankfurter Schule ihre Spuren in unserem Land hinterlassen hat und eingegraben hat. Und die ersten, die unmittelbar die Früchte dieser emanzipatorischen Erziehung am eigenen Leib erleben mussten, waren wer? Es waren die Kinder der 68er. Eines dieser Kinder hat 2004 einen bewegenden Roman geschrieben, der in der öffentlichen Debatte auch viel Furore machte, Sophie Dannenberg. Sie schreibt hier unter Pseudonym. Man hat viel gerätselt, wessen Tochter sie wohl gewesen sein könnte, weil sie ihren Namen nicht preisgeben wollte. Und sie nennt ihren Roman Das bleiche Herz der Revolution. Und dort beschreibt sie die Kälte und Herzlosigkeit, die diese neomarxistische Philosophie in den Familien, gerade auch der 68er, hinterlassen hat. Der Spiegel hat sie dann dazu interviewt. Und in diesem Interview hat Sophie Dannenberg Folgendes Bemerkenswerte gesagt. Die 68er waren groß im Zerstören von Institutionen und Werten. Die deutsche Universität haben sie auf dem Gewissen, die Familie, das Leistungsprinzip, Etikette und Anstand, Verlässlichkeit und Geborgenheit und Respekt. Und sie sagt dann, was die 68er damals ideologisch legitimierten, also was sie rechtfertigten, nämlich einen totalen Umbruch und eine Zerstörung der familiären Strukturen, das hat sich gesellschaftlich vollzogen. Aber sie sagt, es hat sich vollzogen nicht als Utopie, also nicht als Traum von einer schönen künftigen Welt, der jetzt verwirklicht wurde, nicht als Utopie, sondern es hat sich vollzogen als Verwahrlosung. Das ist das Ergebnis. Und dann fragt Spiegel nach, wie meinen Sie das? Und Sophie Dannenberg sagt, wir haben die Schlüsselkinder, alleinerziehende Frauen, Patchworkfamilien, mit der Bildung geht es bergab. Die 68er sind ja mit der Idee angetreten, Schulen und Universitäten zu demokratisieren. PISA zeigt uns, dass da etwas schief lief. Und an anderer Stelle führt sie das noch fort, berichtet von einem Besuch in der Berliner Universität und wie da überall Graffitis zu sehen waren und Leute mit leeren Kuhaugen, wie sie schreibt, wie sie sagt, in diesem Interview ihr entgegenkam, die alles andere verströmten als Zuversicht und Lebensfreude. Das bleiche Herz der Revolution, das ist das Erbe der 68er, wie es eine junge Dame beschreibt, die in diesem Milieu, in einer solchen Familie, aufwachsen musste. Die Heilige Schrift sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Inzwischen, so stellen wir fest, ist die Stimmung längst gekippt. Bücher wie von Schirmacher, Minimum und Sophie Dannenberg sind nur zwei Beispiele von vielen. Und wir hören immer wieder von der Sehnsucht, gerade junger Menschen, nach Familie, nach Treue, nach beständiger Zweisamkeit und eigenen Kindern. Auch jenseits, ich sage jetzt mal, des christlichen Milieus, werden diese Werte zunehmend wieder wichtig. Und dieser Grundton findet sich auch in der aktuellen politischen Diskussion wieder. Damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Wir gehen jetzt nach diesem kurzen Rückblick auf die letzten 40 Jahre in die Gegenwart hinein und wir kommen nach der Abwertung der Familie, zweitens zum Stichwort Aufwertung. Aufwertung der Familie. Das haben Sie auch in den letzten Wahlkämpfen gesehen, dass die Politiker sich immer damit schmückten, wir wollen die Familie fördern. Und es ist noch nicht so lange her, Anfang des Jahres, da hielt der Bundespräsident Horst Köhler eine Grundsatzrede an der Evangelischen Akademie in Tutzing. Und dort forderte er innerhalb der Gesellschaft eine stärkere Beachtung und Wertschätzung der Familie. Der Bundespräsident sagte, ich zitiere, ich möchte über das Glück sprechen, dass jeder einzelne neue Erdenbürger seinen Mitmenschen bringen kann. Jedes Kind ist ein Geschenk für mich und für viele Menschen auch ein Geschenk Gottes. Und dann fährt Köhler fort, wir müssen alles tun, um die Familien zu schützen und bei Fürsorge und Erziehung zu unterstützen. Das ist mit gutem Grund ein Auftrag unseres Grundgesetzes. Soweit erstmal der Bundespräsident. Ein Auslöser dieser neuen Aufwertung der Familie und Besinnung auf die Familie ist sicherlich schon unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet das demografische Horrorszenario, das gar kein Fantasiegebilde mehr ist, sondern dass man schlichtweg mit nüchternen Zahlen berechnen kann. Ich sage Ihnen mal einige Zahlen. Am Ende des 20. Jahrhunderts betrug die Zahl der Lebendgeborenen pro Frau in Deutschland bei den Einwohnern mit deutscher Staatsangehörigkeit 1,2, manche sagen 1,3 Kind pro Frau. Für den Ersatz der Elterngeneration durch deren Kinder brauchte man aber in Ländern mit niedriger Sterblichkeitsrate eine Geburtenrate von wenigstens 2,1% pro Frau. Wir haben aber nur 1,2 oder bis 1,3% pro Frau. Und darum kann man sich ausrechnen, dass die Deutschen ein immer zahlenmäßig weiter schrumpfendes Volk sind und bleiben werden. Das ist in dieser Statistik sehr schön eingefangen. Deutschland, eine alternde Gesellschaft. Hier können Sie erkennen, wie die Alterspyramide im Jahr 1900 aufgebaut war, bei damals rund 56 Millionen Einwohnern. Viele junge, arbeitsfähige Menschen haben eine sehr schmale, schlanke Spitze älterer Mitbürger versorgen können. Im Jahr 2000 hat sich diese Grafik, dieses Gebilde völlig verändert. Wir haben hier einen breiten Bauch, wir haben einen breiten Gürtel, sind alle zu dick geworden. Und das Verhältnis zwischen jungen Erwerbstätigen und älteren nicht mehr Erwerbstätigen verändert sich beständig. So, dass im Jahre 2050 dann jene in der dritten Grafik gezeigte Situation zu erwarten ist, bei schätzungsweise 64 Millionen Einwohnern, dass die Last der vielen Älteren von immer weniger Jüngeren zu tragen sein wird. Und ein bekannter Bevölkerungsforscher, Josef Schmid, hat im März 2006 in einem Interview im Deutschlandfunk Folgendes gesagt: Früher einmal als Aussterben der Deutschen belächelt und bekichert, nun ist es amtlich. Die demografische Implosion der größten Demokratie Europas ist auf jedem kleinen Taschenrechner nachzuvollziehen. Er spricht hier von der demografischen Implosion. Das ganze System bricht in sich zusammen. Und weiter sagt Schmid, jede Generation macht die nachfolgende um ein Drittel kleiner als die eigene. Jede Generation macht die nachfolgende um ein Drittel kleiner als die eigene. Und das hat dann in der Wochenzeitung Die Zeit zu folgender netter Karikatur geführt. Da sitzt ein kleiner Junge im Sandkasten. Und auf der Bank am Rande dieses Sandkastens sitzen viele Generationen, die ihm bei seinem Spiel zuschauen. Und der Kleine backt nun Kuchen für alle und sagt, eins für Mama, eins für Papa, eins für Oma, eins für Opa, eins für Uroma, eins für Uropa, puh, eins für Uroma, eins für Uropa. Also dieser eine Kleine, der so viele Vorfahren hat, die immer älter wären, und er ist der Einzige, der für sie Kuchen backen kann. Das ist ein sehr beredter Ausdruck der demografischen Entwicklung in unserem Land. Erstaunlich ist, wie wenig Aufmerksamkeit bei der ganzen Debatte um dieses Problem die hohe Zahl der Abtreibungen findet, obwohl der Bundespräsident in dieser Rede auch darauf hingewiesen hat. Aber man muss sich das mal klar machen. Offiziell haben wir etwa 130.000 Abtreibungen pro Jahr. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher. Viele sagen, mindestens doppelt so viele müssen eigentlich in Anschlag gebracht werden. Und auch dann kann man wieder mit und ohne Taschenrechner ausrechnen, was das bedeutet für die Entwicklung unseres Bevölkerungswachstums in den zurückliegenden und in den vor uns liegenden Jahren. Und von daher ist es höchste Zeit und auch kein großes Verdienst, dass endlich die Bedeutung von Familie und damit verbunden auch von Nachkommenschaft in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft wieder wahrgenommen wird. Damit stellt sich jetzt allerdings eine atemberaubende Frage, die keineswegs selbstverständlich beantwortet werden kann, wie wir sehen. Was ist eigentlich Familie? Alle reden davon, dass die Familie wiederbelebt werden müsse. Was stellen Sie sich darunter vor? Nun, der Bundespräsident hat gute, hilfreiche Worte gefunden in seiner Tutzinger Rede. Er hat aber auch Folgendes noch gesagt, und das sei Ihnen auch nicht vorenthalten. Zitat: Kinder auf das Leben vorzubereiten, partnerschaftliche Lebensentwürfe zu verwirklichen, das kann in ganz unterschiedlichen Strukturen gelingen. Doppelpunkt: in der Ehe, in nicht-ehelichen und auch gleichgeschlechtlichen Familien. Der Bundespräsident: in Patchwork- oder Einelternfamilien. Er fügt dann zwar hinzu, Leitbild ist für mich nach wie vor die Ehe mit Kindern, aber vorher hat er es gesagt. Auf der einen Seite ein lautes, rührendes Plädoyer für die Bedeutung der Familie und wenige Sätze danach ein Eintreten für die ebenso akzeptable Form nicht-ehelicher und gleichgeschlechtlicher Familien, Patchwork-Familien und Einerzieher-Familien. Und damit wird deutlich in diesen wenigen Formulierungen des Bundespräsidenten, wie umstritten die Frage dessen ist, was Familie überhaupt bedeutet. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt in diesem Vortrag. Nach der Abwertung der Familie durch die Frankfurter Schule und der Aufwertung der Familie in der aktuellen Diskussion, gerade auch mit angestoßen durch die demografische Problematik, erleben wir vor unseren Augen die Umwertung des Familienbegriffs. Das ist das Dritte. Und das möchte ich Ihnen nun an einigen Beispielen vor Augen führen, was das heißt. Wir stehen vor einer massiven Umwertung der Familie. Und in diesem dramatischen Prozess der Umwertung lassen sich einige Eckpfeiler in der Debatte benennen, die ich hier in 4 Unterpunkten zusammenfassen möchte. Also drittens die Umwertung der Familie beziehungsweise des Familienbegriffs. Und da ist der erste Eckpfeiler, also wenn Sie so wollen 3a, die Diffamierung der nur Hausfrau. Ein ganz wichtiger Aspekt in der aktuellen Diskussion. Die Diffamierung der nur Hausfrau. Und eine Dame, die sich in dieser Debatte besonders hervortut, von der man das eigentlich nicht erwartet, weil sie immer als Vorzeigemutti mit 7 Kindern in den Medien präsentiert wird, ist meine hannoversche Mitbürgerin Frau von der Leyen, die Familienministerin. Viele hatten, als sie ins Amt kam, erwartet, Mutter von 7 Kindern, bekennt sich zum Glauben der evangelischen Kirche, hat gedacht, so jetzt kommt ein frischer Wind ins Familienministerium. Und ich muss Ihnen sagen, es kam ein enorm frischer Wind ins Familienministerium, weil Frau von der Leyen und Frau Merkel sich daran gemacht haben, die Strukturen des Familienverständnisses in unserem Land nachhaltig zu verändern und das praktisch umzusetzen, was Rot-Grün sich in der Deutlichkeit noch nicht zu vollenden getraut hatte. Das vollenden jetzt Frau Merkel und Frau von der Leyen. Diffamierung der Nurhausfrau. Es gibt interessante Untersuchungen dazu. So haben von den 18- bis 44-jährigen Frauen in Deutschland gesagt, dass nur 17% glauben daran, dass man als Hausfrau anerkannt ist. Das Sozialprestige eines jahrtausendealten Lebensmodells ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten auf niedrigstes Niveau gesunken. Auch mit einer Frucht der Frankfurter Schule. In einer anderen Untersuchung, die sich jetzt nicht auf die 18- bis 44-Jährigen konzentriert, sind es sogar nur 7% der deutschen Hausfrauen und Mütter, die sich in ihrer Rolle akzeptiert fühlen. Und wir erleben auf Schritt und Tritt, Sie konnten das zum Teil auch in Topic nachlesen, eine gezielte Verunglimpfung von Vollzeitmüttern. Nur ein Beispiel möchte ich hier nennen in Topic April 2006 auf Seite 7 hat Bruder Skambrax das dankenswerterweise ausführlich geschildert. Da gibt es eine Homepage www.frauenmachenkarriere.de. Diese Homepage schmückt sich mit dem offiziellen Logo des Familienministeriums und dem Bild der Frau Ursula von der Leyen. Und dort hat man jetzt im März ein Interview abgedruckt mit einer Journalistin namens Barbara Bierach. Diese Frau Bierach hatte ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Das dämliche Geschlecht. Sie merken die Doppeldeutigkeit von Dame und dämlich. Ja, das dämliche Geschlecht schreibt sie über ihre eigenen Geschlechtsgenossinnen. Und in dem Interview hat sie gesagt, vor allem die Nurmütter, also nur Hausfrau, sind oft der schlimmste Feind der berufstätigen Mütter, weil sie diese häufig als Rabenmütter beschimpfen und ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Und dann wird sie gefragt, ob denn nicht in Deutschland dieses Klischee der Rabenmutter, die sich zu wenig um ihre Kinder kümmere, langsam überwunden sei. Und dann sagt sie, und das müssen Sie mal genau anhören, nein, leider nicht, die Mutterkreuz-Fraktion ist stärker als je, es geht noch weiter, das ist ein hartnäckiges und giftiges Erbe aus der Nazizeit. Und sie fährt dann fort, es gilt wieder zunehmend als soziales Prestigezeichen, wenn eine Familie es sich leisten kann und dann eine ganz ironisch, hämische Formulierung, dass Mutti zu Hause bleibt. Hier geschieht also nicht weniger, als dass quasi ein Nazi-Stempel verpasst wird denen, die aus Überzeugung sich um ihre Familie kümmern und deshalb auf Berufstätigkeit verzichten. Und der Missbrauch, mit dem Hitler die Mutterschaft für seine Ideologie instrumentalisieren wollte, wird parallelisiert mit den in Anführungsstrichen nur Hausfrauen und nur Müttern, die sich dazu entschlossen haben, ganz für ihre Familie da zu sein. Und das geschieht auf einer Homepage, deren Titelzeile geschmückt ist mit dem Logo der deutschen Familienministerin. Das ist die Situation in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Und darum ist es kein Wunder, dass die Tagesschausprecherin Eva Herrmann einen ziemlichen Wirbel auslöste. Einige von Ihnen nicken. Die haben das gelesen, als sie in dem konservativen Magazin Cicero vor einigen Wochen einen Artikel veröffentlichte, in dem sie sich kritisch zur Emanzipationsbewegung äußerte. Nun will ich in Klammern dazu sagen, Frau Herrmann ist nicht gerade das Paradebeispiel dessen, was der christliche Glaube unter einer beständigen Ehefrau versteht. Sie selbst ist in vierter Ehe verheiratet. Aber trotzdem umso bemerkenswerter ist es, und das muss man ihr einfach mal abnehmen, ein Mensch kann ja auch klüger werden. Und sie ist eben nicht bekannt, dass sie Christin sei. Von daher sind die offensichtlich auch die biblischen Gebote nicht in der Weise als verbindlich vertraut. Wir können ja von einem Nichtchristen nicht erwarten, dass er aus Überzeugung die biblischen Gebote einhält. Gut, das rechtfertigt das nicht. Ich will nur sagen, diese Frau Herrmann hat trotz allem Folgendes geschrieben. Zitat, die Frauen, die vor knapp einem halben Jahrhundert entschlossen und hoffnungsvoll dem Ruf der Emanzen und Feministinnen folgten, sind im beruflichen Kampf gegen die Männer am Ende ihrer Kräfte angelangt. Und sie spricht jetzt davon, dass man sehen müsse, was das Glück bedeutet, ein Baby zu bekommen, einen liebenden Mann an der Seite zu haben und etwas zu erschaffen, was man den Familiensegen nennt. Und sie sagt, viele Frauen vergeudeten ihre wunderbaren Kräfte zum Geldverdienen, obwohl sie es nicht müssten, und seien wegen permanenter Überforderung ausgelaugt und hätten nicht selten suizidale Fantasien, also würden mit dem Gedanken an Selbstmord sich befassen. So, und interessant ist, was diese Äußerungen von Frau Herrmann dann ausgelöst haben. Es ist von einigen Feministinnen in der Debatte gefordert worden, man müsse ihr untersagen, jemals wieder im öffentlichen Fernsehen aufzutreten, weil dort eine Verpflichtung zur Neutralität bestehe. Ja, das ist eine sehr einseitige Neutralität, die hier herrscht. Ja, die Gegenposition darf frisch und fröhlich verbreitet werden. Und sobald jemand sich mit den unbestreitbaren, schlimmen Folgen der Emanzipationsbewegung befasst, als Frau, wird er in dieser Weise beschimpft und man möchte ihn am liebsten vom öffentlichen Diskurs ausschließen. Diffamierung der Nurhausfrau. Da hinein passen auch die Pläne des Generalsekretärs der CDU, Pofalla, das Steuerrecht dahingehend zu verändern, dass man das jahrzehntelang bewährte Ehegattensplitting abschafft. Man sagt, gut, wir ersetzen das durch ein Familiensplitting, aber damit setzt man ein deutliches Signal. Es wurde ja auch diese Formulierung schon gebraucht in dem Zusammenhang, wir wollen nicht Trauscheine finanzieren. Das heißt, die Ehe als solche, sofern sie nicht Kinder hervorbringt, gilt nach diesen Äußerungen dem Staat nicht mehr für sich genommen als förderungswürdig. Obwohl das Grundgesetz ganz deutlich sagt, dass die Institution für sich genommen absolut zu schützen ist, weil man eben dort weiß, dass sie unverzichtbar ist für die Stabilität des gesellschaftlichen Wertefundaments. Also, die Abschaffung oder die Pläne zur Abschaffung des Ehegattensplittings, geäußert vom Generalsekretär der CDU, passen genau in diese Schiene einer zunehmenden Diffamierung der sogenannten Nurhausfrauen, die man mit aller Macht dazu drängen will, endlich ins Berufsleben sich einzugliedern und der wirtschaftlichen Verwendung zur Verfügung zu stehen. Das ist ein erster Pfeiler im Geflecht der Umwertung der Familie. Wir kommen zu einem zweiten Pfeiler. Dabei geht es um die Einebnung der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die Einebnung der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Auch dazu haben wir einen aktuellen politischen Anlass. Erinnern Sie sich bitte noch an die Diskussion über das Familiengeld, das Frau von der Leyen ja den Familien zahlen will. Dieses Ausgleichsgeld im Falle, dass jemand ein Kind bekommt, ein Ehepaar oder ein Paar ein Kind bekommt, gilt erstmal nur für Berufstätige. Passt also auch noch zu unserem Punkt A. Es gilt nicht für Mütter, die aus Überzeugung zu Hause bleiben. Dieses Ausgleichsgeld gilt nur für Berufstätige. Sie werden also einseitig bevorzugt. Und nun geht es noch weiter. Der volle Betrag, nämlich über 14 Monate, wird nur dann ausgezahlt, wenn der Vater auch mindestens 2 Monate lang zu Hause bleibt. Das ist also ein ganz gezielter Schritt auf dem Wege zur Einebnung der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und Frau Merkel und Frau von der Leyen haben das auch frank und frei begründet. Sie wollten die Männer ein bisschen erziehen. Ja, wir wollen umgestalten. Wir wollen dieses Bild verändern. Das sagen sie sehr deutlich. Das ist ihr eigentliches Motiv. Und viele haben sich zu Recht mokiert, dass hier eine weltanschauliche Bevormundung der Familien geschieht. und gerade durch jene politischen Kräfte, die sich auf die Fahnen geschrieben hatten, der Freiheit zu dienen. Was am Symptom des Familiengeldes deutlich wird, hat aber eine tiefergehende Ursache. Dahinter steht nämlich ein Konzept, für das sich Frau von der Leyen massiv einsetzt, auch in der Öffentlichkeit. Und dieses Konzept nennt man, ich schreibe es vielleicht nochmal an, Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming. Also Gender, das ist der Ausdruck, der Begriff für das Rollenverständnis, wie man sagt, von Mann und Frau. Und man behauptet, dieses Rollenverständnis sei also eine rein kulturelle Prägung, sei völlig zeitbedingt. Und das Wort Mainstreaming steht für einen Hauptstrom, wenn man so will. Also bei allen künftigen gesellschaftlichen Entscheidungen soll das der Hauptstrom sein. Überall dort, wo es um das Verständnis der Rolle von Mann und Frau geht, soll das der Hauptstrom sein, dass man ein neues Denken durchsetzt. Ein neues Denken soll in allen Lebensbereichen der Gesellschaft durchgesetzt werden im Hinblick auf das Verhältnis von Mann und Frau. Das ist damit gemeint. Und wie sieht dieses neue Denken aus, das so neu gar nicht mehr ist? Es besagt, die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind eben nicht schöpfungsbedingt, auch nicht naturbedingt, bis auf diesen kleinen biologischen Unterschied, sondern alles, was über diesen kleinen biologischen Unterschied hinausgeht, ist nur erlernt und durch kulturelle und weltanschauliche Entwicklungen ausgeprägt. So, und diese Prägungen, diese kulturellen Rollen müssen nun aufgehoben werden in einem intensiven Prozess, der auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens zu fördern ist. Denn erst wenn diese unterschiedliche Identität zwischen Männern und Frauen mit ihren je spezifischen Ausprägungen aufgehoben wird, erst dann wird es keine Unterdrückung mehr geben. Nun fragt man sich natürlich, wessen Unterdrückung ist hier gemeint? Sie kennen vielleicht diese alte Lebensweisheit, im ersten Ehejahr kämpft der Mann noch um die Vorherrschaft, im zweiten um die Gleichberechtigung und im dritten nur noch um das nackte Überleben. Ich kann das hier nur so mutig sagen, weil ich geschützt bin durch mein Rednerpult und meine Frau in der achten Reihe sitzt. Also, ich weiß auch nicht, wie es dem Ehemann von Frau von der Leyen ergehen mag. Aber jetzt haben Sie begriffen, was Gender Mainstreaming bedeutet. Es geht, wenn Sie so wollen, um nicht weniger als die Beseitigung der Schöpfungsordnung mit ihren gottgegebenen Unterschieden von Mann und Frau. Es geht um eine systematische und darum nachhaltige Abschaffung der Reste von Strukturen, die sich noch dem Schöpfungsverständnis verdanken. Und es ist auch kein Zufall, dass sich auf europäischer Ebene eine Frau besonders für dieses Gender-Mainstreaming-Projekt auch in den EU-Institutionen einsetzt, die SPD-Europaabgeordnete Lissy Gröner. Sie ist die frauenpolitische Sprecherin der SPD in der EU-Fraktion und sie ist Mitglied der interfraktionellen Gruppe Gay and Lesbian Rights. Also sie engagiert sich besonders für die Rechte der Lesben und Homosexuellen und macht sich stark für dieses Gender-Mainstreaming-Projekt. Also, Familiengeld ist nur ein Symptom. Es geht um Gender-Mainstreaming. Es geht um eine systematische Veränderung der Schöpfungsstrukturen und da hinein ist dann auch einzuordnen, was vielen, die daran beteiligt sind, gar nicht bewusst ist. Die Durchsetzung der Frauenordination in den Kirchen. Auch die Einführung der Frauenordination, dass Frauen Gemeinde leiten dürfen, im eindeutigen Widerspruch zu dem, was das Neue Testament dazu sagt, ist letztlich ein Bestandteil dieses emanzipatorischen Veränderungsprozesses in der Zuordnung der Aufgaben von Mann und Frau. Dort geschieht es eben auf Gemeindeebene. Und viele, die auch leider mittlerweile in den evangelikalen und Gemeinschaftskreisen sich dafür stark machen, dass man doch mit der Zeit gehen müsse und deshalb auch Frauen gemeindeleitende Verantwortung wahrnehmen müssten, machen sich gar nicht klar. Jetzt habe ich hier ein bisschen Selterwasser vergossen, aber das, denke ich, wird nichts passieren. Sie machen sich gar nicht klar, dass sie vielleicht nicht bewusst und willentlich, aber dann immerhin als nützliche Idioten Rädchen in diesem gezielten gesellschaftlichen Umwälzungsprozess sind. Einen dritten Aspekt bei der Umwertung des Familienbegriffs, erst sprachen wir über die Frauen, dann über die Einebnung der Unterschiede zwischen Mann und Frau, einen dritten Aspekt stellt die zunehmende außerfamiliäre Betreuung der Kinder dar. Das war eigentlich DDR-Standard, so früh wie möglich in die Kinderkrippe, als logische Folge der verstärkt angestrebten Berufstätigkeit der Mütter. Und das Ziel, was sich die Bundesregierung gesetzt hat, ist auch von der Großen Koalition nicht aufgegeben worden. Man will bis zum Jahr 2010 in den alten Bundesländern das Betreuungsangebot steigern, also frühe Krippenplätze. Von heute 5%, also heute steht für 5% ein Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung. Das will man steigern auf dann 20%. Überlegen Sie, was das bei den Lehren öffentlichen Kassen bedeutet. Man hat für nichts mehr Geld. Aber dafür, dass statt für 5% der Kinder, für 20% der Kinder in den neuen Bundesländern unter 3 Jahren ein Krippenplatzangebot gemacht werden kann, dafür ist man bereit, enorme Gelder auszugeben. In den neuen Bundesländern, also ehemaligen DDR-Gebiet, ist die Quote natürlich noch höher aus früheren Zeiten. Da stehen schon jetzt 37% der Kinder unter 3 Jahren Krippenplätze zur Verfügung. Das ist auch ganz klar, weil es mit dem Gesellschaftsmodell der DDR übereinstimmte. Und die Argumentation, kennen Sie, die läuft dann so, die Frauen wollen Kinder und Karriere und wir haben zu wenig Kinder, also müssen wir, damit die Frauen trotz ihrer Karriere Kinder bekommen können, müssen sie die Möglichkeit haben, die Kinder so bald wie möglich wieder abzugeben. Also sie kriegen nur Kinder, sie werden nur Kinder wollen, wenn sie die möglichst schnell wieder loswerden, ist die Logik dahinter. Und es wird behauptet, was nie bewiesen werden konnte, dass gerade die Frage der Berufskarriere das Haupthindernis für viele Menschen und für viele Frauen sei, Kinder zu bekommen. Das ist noch sehr in Frage zu stellen. Topic berichtete vor einiger Zeit von einer Untersuchung, der zufolge viele Frauen, auch gerade viele akademisch gebildete Frauen, als Begründung viel eher angeben, dass sie eben nicht den richtigen Mann gefunden haben, mit dem sie es wagen würden, langfristig eine Familie aufzubauen. Also glauben Sie nicht dieses Märchen, diesen Mythos, dass das wirklich für die meisten Frauen der Hauptgrund sei, keine Kinder haben zu wollen, dass sie unbedingt Karriere machen wollten. So, außerfamiliäre Betreuung der Kinder wird massiv vorangetrieben. Mehr Krippenplätze, Ganztagsschulen, auch die ganze Debatte um die Ganztagsschulen, die eigentlich an der PISA-Problematik aufgehängt wurde, gehört letztlich in diesen Zusammenhang. Und der Berliner Philosoph Professor Norbert Bolz hat das in der Tageszeitung Die Welt ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt dort, Zitat, zumindest in der Familienpolitik scheint es nur noch sozialdemokratische Parteien zu geben. Welcher Politiker würde es heute wagen, Skepsis gegenüber der Berufstätigkeit der Frau zu äußern? Alle Parteien sind sich einig, dass man der Wirtschaft die Arbeitskraft der Frauen nicht vorenthalten darf. Deshalb muss man ihnen die wenigen Kinder, die sie noch haben, so schnell wie möglich vom Hals schaffen. Und dann sagt er, es geht einerseits darum, ob man notleidenden Familien hilft. Das ist das eine, sagt er, das muss man machen. Oder aber, ob man die Verstaatlichung der Kinder als Glückszwangsangebot durchsetzt. Das ist ein fantastischer Ausdruck. Es wird die Verstaatlichung der Kinder als Glückszwangsangebot durch die Politik durchgesetzt. Das ist die Situation, der wir uns mittlerweile gegenüberfinden, außerfamiliäre Betreuung der Kinder. Und dahinter steht dann immer die freche Behauptung, die Kinder stört das gar nicht, die freuen sich doch, sie können den ganzen Tag mit ihren Freunden spielen. Inzwischen wird sogar diskutiert, die Kindergartenpflicht einzuführen. Und zwar Kinder verpflichtend mindestens 1 Jahr vor Beginn des Schulalters zum Kindergarten geben zu müssen. Und dafür nimmt man dann als Anknüpfung das Integrationsproblem und sagt, weil viele Ausländerkinder eben sonst die Sprache nicht lernen würden. Und man nutzt das, um mittelfristig möglicherweise auch die Kinder deutscher Familien zum frühen Kindergartenbesuch zu zwingen. Und noch etwas fällt auf, die in unserem Land immer deutlicher zunehmende Bekämpfung des Hausunterrichts, des sogenannten Homeschoolings. In vielen Ländern werden hunderttausende Kinder daheim von ihren Eltern unterrichtet. Aber was dort völlig legal praktiziert wird, ist in Deutschland verboten. Und das juristische und polizeiliche Vorgehen gegen Familien, die sich das nicht bieten lassen wollen, wird immer rigider. Auch das gehört in diese Denkschiene hinein. Und ein Kollege, er ist Neutestamentler, Dr. Erdmann, arbeitet auch mit unserer Akademie für reformatorische Theologie zusammen. Der ist deshalb extra über die Grenze in die Schweiz gezogen, ins Ausland gezogen, weil er weiterhin seine Kinder zu Hause unterrichten lassen will. Also, was macht die Politik? Die Politik arbeitet gezielt an Einschränkungen für die Einverdienerfamilie und damit greift sie massiv in die Entscheidungsfreiheit der Eltern ein. Und damit kommen wir zu einem vierten und letzten Aspekt dieser Umwertung der Familie. Also erst ging es um die Frauen, dann um das Verhältnis von Mann und Frau, schließlich um die Kinder. Und so haben wir D3D gewissermaßen als Ergebnis eine nachhaltige Umdeutung des Familienbegriffs überhaupt. Wir stehen vor einer nachhaltigen Umdeutung des Familienbegriffs überhaupt. Selbst im Programm einer sich konservativ nennenden Partei wie der CDU wird inzwischen gesagt, was ist Familie? Familie ist da, wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben, ich zitiere das jetzt etwas frei, wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben und füreinander Verantwortung tragen. Das ist Familie nach dieser neuen Definition. Ob diese Erwachsenen Mann und Frau sind, ob sie verheiratet sind oder nicht, ob sie für 2 Jahre oder 20 Jahre oder 3 Monate zusammenleben, ob es sich um 2 Lesben oder 2 Homosexuelle handelt, das ist alles offen gelassen. Und Sie haben ja auch mitbekommen, dass man inzwischen doch ernsthaft darüber nachdenkt, das Adoptionsrecht auch für homosexuelle Partnerschaften wieder in Erwägung zu ziehen. Das klassische Verständnis der Familie sah ganz anders aus. Und dieses klassische Verständnis hat der Verfassungsrichter Udo Di Fabio in seinem Buch Die Kultur der Freiheit nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dafür tritt er auch ein. Dort sagt er, die Familie ist eine von der Verfassung gewollte, bejahte Gemeinschaft. Die förmlich geschlossene Ehe zwischen Mann und Frau, die gelebte Gemeinschaft von Mutter und Kind, von Vater und Kind sind, und jetzt ist ganz wichtig, das zu hören, ursprünglicher Raum privater Freiheit, der für ungerechtfertigte staatliche Eingriffe verschlossen ist. Das ist das Familienverständnis, so wie es unsere Verfassung vorsieht. Und dann fährt der Verfassungsrichter fort, Ehe und Familie sind hohe Werte, sie sind eine unentbehrliche Voraussetzung der Freiheit. Verstehen Sie jetzt den Zusammenhang zwischen der Integrität der Familie gegenüber dem staatlichen Zugriff, gegenüber der politischen Bevormundung und der Freiheitsgewähr innerhalb eines Gemeinwesens. Und das hat vor wenigen Jahren sehr viel Staub noch aufgewirbelt, als der damalige Generalsekretär der SPD, ich glaube es war damals Olaf Scholz, sagte, es gehe darum, die Lufthoheit über den Kinderbetten zu erringen. Das hat er sehr frank und frei gesagt. Und da haben sich noch viele aufgeregt und gesagt, das ist die Einmischung der Politik in die Familie. Ja, und jetzt haben wir das, was damals bei ihm noch kritisiert wurde, von ganz anderer Seite massiv vorangetrieben. Noch ein letztes Zitat von Di Fabio. Wenn der Staat beginnt, andere soziale Gemeinschaften, wie etwa gleichgeschlechtliche Beziehungen, den Institutionen Ehe und Familie immer weiter anzunähern, missachtet er den Anspruch auf Abgrenzung. Sehr deutlich formuliert. Und er sagt, diese Abgrenzung der Ehe ist notwendig, um die eigene Identität zu erhalten. Und er fährt fort, es scheint mitunter, als ob diejenigen, die besonders laut von Zivilgesellschaft reden, in Wirklichkeit die freie Gesellschaft mit politischen Programmen aus der Sphäre des Staates umformen wollen. Also viele, die so laut von der Zivilgesellschaft reden, wollen letztlich die freie Gesellschaft umformen. Und einer der entscheidenden Schlüssel dazu ist das Aufsprengen des individuellen, intimen Freiheitsraums der Familie und zugänglich machen dieses Raumes für staatliche Eingriffe. Genau das geschieht vor unseren Augen. Und das wird dadurch gefördert, wenn die Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Ehe und Familie und anderen Lebensformen immer mehr verwischt werden. Und in diesem Zusammenhang ist auch nachzuvollziehen, warum der Staat zunehmend die Rechte homosexueller Lebensgemeinschaften fördert. Die Homosexuellen selbst machen das als Pressure Group mit ihren Lobbys, um ihre eigene Situation zu verbessern. Aber dass die Nicht-Homosexuellen, dass der Staat das in dieser Weise fördert, obwohl es sich nur um eine verschwindend geringe Minderheit handelt, die natürlich überproportional vertreten ist in den Medien und in den politischen Gremien. Und Sie haben ja heute den Bürgermeister zum Beispiel gehört, wo überall Homosexuelle als Bürgermeister Städte regieren. Dass das aber vom Staat so gefördert wird und eine zunehmende Verwischung der Unterschiede zwischen Familie und homosexueller Partnerschaft propagiert wird, das hängt zusammen mit dieser nachhaltigen Umdeutung des Familienbegriffs. Und das ist auch ein Mosaiksteinchen im Prozess des Gender Mainstreamings. Lassen Sie mich das noch sagen. Dieser Prozess der Beseitigung, der systematischen Beseitigung von Schöpfungsstrukturen, der wird durch zwei Faktoren massiv verschärft. Einmal dadurch, dass er jetzt vorangetrieben wird durch politische Kräfte, die eigentlich als konservativ galten. Das macht das Ganze natürlich viel dramatischer. Wenn das die Grünen durchgesetzt hätten, dann hätten die Konservativen noch geschrien und hätten gesagt, das ist aus der sozialistischen Mottenkiste geholt, dagegen verweigern wir uns. Aber jetzt machen es eben Frau von der Leyen und Frau Merkel. Dazu gibt es einen interessanten Kommentar von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hat Folgendes gesagt. In der Familienpolitik hat eine Unionsministerin der SPD-Linken zur Durchsetzung von Positionen verholfen, die programmatisch in das grünen Spektrum gehören. In der Familienpolitik hat eine Unionsministerin der SPD-Linken zur Durchsetzung von Positionen verholfen, die eigentlich in das grünen Spektrum gehören. Gender Mainstreaming, das angewandte Kaderprinzip der feministischen Lobby, unter einer sozialdemokratischen Familienministerin noch schamhaft verborgen, hat auf der Internet-Schauseite ihrer christlich-demokratischen Nachfolgerin inzwischen den großen Auftritt. Und das ist nur die leuchtende Oberfläche. Also dieser Faktor, dass von den vermeintlich Konservativen dieser Prozess vorangetrieben wird und dadurch viele Menschen dem viel weniger kritisch gegenüberstehen, verschärft das Problem. Und der Parteienforscher Franz Walter hat das so ausgedrückt, Zitat, in der CDU gibt es einen schwulen Bürgermeister, eine geschiedene Bundeskanzlerin, einen die Ehefrau verlassenen Ministerpräsidenten, das ist meiner in Niedersachsen. Und dann fährt er fort, die Dämme, die die Union gegen den Hedonismus, also gegen das Genussprinzip errichtet hatte, sind gebrochen. Der Konservativismus verliert die Schlacht gegen den Wertewandel zu einem Zeitpunkt, da dieser Wertewandel mittlerweile an Flair gehörig verloren hat. Die Bedürfnisse nach Bindung wachsen, sagt Franz Walter. Und kaum einmal in den letzten 40 Jahren war das kulturelle Terrain günstiger für einen politischen Konservatismus. Doch ist die klassische Partei, die CDU, längst liberal geworden. Also ich habe heute mich besonders kritisch zur CDU geäußert, nicht um hier Parteipolitik zu machen oder weil ich die anderen besser fände, sondern weil ich die grundsätzliche ideologische Umbruchqualität dieses Prozesses in unserer Gesellschaft daran deutlich machen will. Also das ist der eine Faktor. Die Entwicklung wird vorangetrieben durch vermeintlich Konservative. Und dann ein zweiter Faktor, der diese nachhaltige Umdeutung des Familienbegriffes mit seiner Auswirkung für die Freiheit befördert, ist die Verhinderung einer kritischen Diskussion durch staatliche Strafandrohung. Und Sie wissen, dass ich damit die Diskussion um das Antidiskriminierungsgesetz meine. Ich habe im Rahmen dieses Vortrags nicht die Zeit, darauf ausführlicher einzugehen und möchte Sie darum verweisen auf einen Artikel meines Kollegen Jürgen Burkhard Klautke in unserer Zeitschrift Bekennende Kirche. Auf Seite 17 beginnt der, eine Orientierung zum Antidiskriminierungsgesetz. Sie können sich, solange der Vorrat reicht, gerne dieses Heft kostenlos mitnehmen. Dieses Antidiskriminierungsgesetz wird uns in Zukunft noch zu schaffen machen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, verfolgen Sie zum Beispiel in Tupik die Berichterstattung dazu. Dann sind Sie orientiert und dann haben Sie jeweils die neuesten Informationen, weil nämlich immer nicht ganz klar ist, wie weit reicht dieses Gesetz nun. Es ist dort ja verboten, jemanden wegen seines Geschlechts, Alters, Rasse, ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Behinderung oder sexueller Identität zu benachteiligen. Da geht es ums Arbeitsrecht, das Zivilrecht und das Abschließen von Versicherungsverträgen. Und man muss sagen, dass natürlich auch Christen gegen jede Form von Diskriminierung sind. Aber was hier geschieht, ist etwas anderes. Hier schafft der Staat die Privatautonomie ab. Was heißt das? In einem liberalen Staat wie dem unseren war immer der Staat dazu verpflichtet, alle Bürger gleich zu behandeln. Aber die einzelnen Bürger konnten ihre Beziehungen unter sich so gestalten, wie es ihnen gut erschien, solange sie den anderen nicht in seiner Freiheit verletzten. Also die einzelnen Bürger konnten frei entscheiden, mit wem sie Verträge schließen wollten und mit wem nicht. Wen ein Hausbesitzer in seine Wohnung hineinlässt und wen nicht. Und nun versucht das Antidiskriminierungsgesetz, und es hatte einige Abschwächungen noch gegeben durch die öffentliche Debatte, aber hier ist eine Tür geöffnet, durch die man immer massiver hindurchschreiten will. Es ist die Privatautonomie abgeschafft worden. Das ist ein dramatischer Umbruch im Rechtsverständnis der Bundesrepublik Deutschland. Die Freiheit des Umgangs der Bürger mit anderen Bürgern wird staatlichen Regeln unterworfen und damit eingeschränkt. Und es kann mittelfristig dazu führen, wenn Sie beispielsweise Ihre Wohnung nicht vermieten wollen an ein homosexuelles Paar, weil Sie nicht wollen, dass Ihre Kinder das tagtäglich sehen und als ganz normales Modell vorgeführt bekommen. Und wenn Sie das mit der Homosexualität begründen, dann kann es passieren, dass Sie entsprechend dafür vor den Kadi gezogen werden. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist man schon weiter. Es hat dazu auch interessante Prozesse gegeben, etwa in Skandinavien, in Schweden oder Norwegen. In Schweden, dankeschön. In Schweden war es. Dort hat ein Pfarrer Recht bekommen für seine öffentliche Predigt zu diesem Thema. Aber das Antidiskriminierungsgesetz öffnet eine erste Tür. Und erst die nächsten Jahre werden zeigen, wie weit man noch gehen darf mit öffentlichen Äußerungen, etwa über kritische Themen wie Homosexualität, ohne letztlich vor dem Kadi zu landen, belangt zu werden und dann irgendwann auch möglicherweise ins Gefängnis gesteckt zu werden. Hier müssen wir sehr wachsam sein. Hier müssen wir die Diskussion um dieses Gesetz verfolgen. Und vor allem dürfen wir eines nicht tun. Wir dürfen nicht dazu beitragen, dass eine Schweigespirale beginnt. Wir dürfen nicht so vorsichtig sein, dass es immer höher wird, diese Hürde, bis sich überhaupt noch mal einer zu einer solchen Frage äußert. Sondern wir müssen weiter Tacheles reden. Wir müssen die biblische Wahrheit offen bezeugen. Wir sollen nicht bewusst provozieren, aber wir müssen klar und eindeutig mit aller Liebe zu dem einzelnen Menschen verbunden, aber in der Sache unsere Position artikulieren. Und die Position ist völlig eindeutig. Gott liebt jeden Sünder, aber Gott sagt nicht Ja zur Sünde. Und so wie wir die Verantwortung haben, auch homosexuellen Menschen mit der Liebe Jesu Christi zu begegnen, sie versuchen, für den Glauben zu gewinnen, für sie zu beten und ihnen zu helfen in ihrer Situation. Genauso haben wir die Verantwortung, ihnen und unserer Gesellschaft deutlich zu sagen, dass praktizierte Homosexualität Sünde in den Augen des heiligen Gottes ist. Also, aber diese Faktoren, dass jetzt die öffentliche Diskussion über kritische gesellschaftliche Fragen immer schwieriger wird, trägt dazu bei, die nachhaltige Umdeutung des Familienbegriffs weiter zu zementieren. Das sind vier typische Beispiele dieses Umwertungsprozesses: die Diffamierung der Nurhausfrau, die Einebnung der Unterschiede zwischen Mann und Frau, die außerfamiliäre Betreuung und zunehmende Entwurzelung der Kinder und die nachhaltige Umdeutung des Familienbegriffs. Ich fasse das zusammen. Man fragt sich jetzt natürlich, warum? Warum geschieht das Ganze so? Welche Interessen stehen dahinter? Da ist natürlich einmal die Emanzipationsideologie. Viele wittern Morgenluft und forcieren deshalb diese Entwicklung. Dann ist da die Lobby bestimmter einzelner Interessengruppen, also wie zum Beispiel der homosexuellen Bewegung. Dann kommt hinzu die Problematik der immer kleiner werdenden Bevölkerung und der daraus resultierende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Aber letztlich steckt dahinter noch mehr. Und das hat nach meiner Kenntnis niemand so deutlich ausgedrückt, wie ausgerechnet ein Psychologe. Also ich stehe ja nun nicht in dem Verdacht, den Psychologen alles zu glauben. Aber ein deutscher Psychologe, Burkhard Behnke, hat sich genau zu dieser Problematik in einem Aufsatz ausgesprochen nachdenklich und klug geäußert. Und er hat dort Folgendes zu bedenken gegeben. Er hat einmal klargemacht, dass auch in der Debatte, die innerhalb der Pädagogik geführt wird, deutlich ist, dass die Mutter-Kind-Beziehung sich verschlechtert, je früher und länger ein Kind in der Außenbetreuung ist. Das kann man also kaum ernsthaft bestreiten. Und dass solche Kinder auch wenn alle anderen Dinge gleich sind, dass solche Kinder, wenn sie so früh wie möglich von zu Hause entfernt werden, in dem Sinne, dass sie einer außerfamiliären Betreuung schon sehr früh anheimgegeben werden, dass sie schlechtere Entwicklungschancen haben, was ihr Denk- und Sprechvermögen angeht. Und was für Menschen erzieht man auf diese Weise? Behnke sagt, auf diese Weise wird der prototypische Bewohner globalisierter Gesellschaften herangezogen. Warum? Das war eine interessante Überlegung. Er sagt, in der globalisierten Wirtschaft kommt es darauf an, dass alles der Gewinnmaximierung unterworfen ist. Es gibt Zeitverträge, es gibt Beziehungen auf Zeit. Alles muss im ökonomischen Interesse notfalls kurzfristig austauschbar und veränderbar sein. Und er sagt, auf diesem Wege ziehen wir Jugendliche heran, die schon früh an oberflächliche Sozialbeziehungen gewöhnt werden, denen die Bindungslosigkeit zur Natur geworden ist. Und er formuliert dann so, eine ausschließlich ökonomisch bestimmte Berufswelt ist daher natürlich am Krippensystem interessiert, dessen Zöglinge die herrschenden Werte und Einstellungen wiederum verstärken. Also man schafft auf diese Weise globalisierungskonforme junge Mitbürger, die von Kindheit an ständig wechselnde Beziehungen gewöhnt werden und in dieser Weise praktisch konditioniert werden, um den typischen Erfordernissen eines globalisierten Wirtschaftssystems dann umso besser zu genügen. Und noch etwas kommt hinzu, was nicht direkt mit der Familie zusammenhängt und was ich deswegen auch hier jetzt nur in Klammern anfüge, das muss in einem anderen Vortrag mal verhandelt werden. Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungsdisziplinen wird in den letzten Jahren einseitig nur noch die Bedeutung der Natur- und Ingenieurswissenschaften gefördert. Es wird aber massiv der Ruf und die finanzielle Ausstattung von geisteswissenschaftlichen Fächern ausgehöhlt. Das geschieht nicht an allen Universitäten in gleicher Weise und es gibt da sicherlich auch Gegenbeispiele, wo Professoren sich eben entsprechend vehement für ihre Fachbereiche einsetzen. Aber die zunehmende Unterbewertung und Diskreditierung der geisteswissenschaftlichen Forschungsbeziehungen auf Kosten einer einseitigen Bevorzugung von Naturwissenschaft, Technikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang, weil man interessiert ist an Studenten und Akademikern, die technisch, naturwissenschaftlich, ökonomisch funktionieren, aber die möglichst nicht zu gründlich in philosophischen und historischen und soziologischen Dimensionen grundsätzliche Fragen erörtern. Ich bitte das sehr deutlich zu bedenken. Natürlich ist gerade im Bereich auch der Sozialwissenschaften sehr viel Geld unnötig durch den wissenschaftlichen Schornstein verbrannt worden. Das ist unbestreitbar. Und gerade die 68er haben ja das Feld der Sozialwissenschaften instrumentalisiert, um ihr Gesellschaftsumstürzungsmodell voranzutreiben. Das ist alles richtig. Aber trotzdem, solide und seriös betriebene Geisteswissenschaft ist unverzichtbar für die geistige Stabilität einer Gesellschaft. Und wenn ich das selbstständige Denken und das kritische Hinterfragen eines Volkes nachhaltig und langfristig aushebeln will, dann muss ich seine geisteswissenschaftliche Forschung eliminieren. Also, von daher ist es auch kein Zufall, dass wir diese einseitige Bevorzugung der Naturwissenschaften im akademischen Rahmen haben. Ich komme zum Fastschluss, indem ich zusammenfasse. Wir haben festgestellt, dass trotz der Neubesinnung auf die Bedeutung der Familie, trotz dieser gewissen Renaissance von klassischen Werten wie Treue, zugleich massiv daran gearbeitet wird, das klassische Familienverständnis zu verändern. Hier feiern die Neomarxisten späte Triumphe. Und es gibt offensichtlich einen gründlichen Gestaltungswillen auf Seiten der Politik, der dazu führen wird, das Schöpfungsverständnis von Familie nachhaltig aus dem Denken einer Gesellschaft zu verbannen. Und auch Schirmacher hat darauf hingewiesen, dass das Ideal, also Vater, Mutter und Kinder, öffentlich fast nur noch in der Form der Karikatur begegnet. Das sollte man sich auch mal klar machen. fast nur noch in der Form der Karikatur. Also wenn Sie zum Beispiel an diese TV-Großfamilie, die Simpsons, denken. Das ist eine witzige Karikatur. Das ist noch normale Familie, aber eben nur noch in der Form der Karikatur. Und dann sehen Sie sich mal diese seltsamen sogenannten Telenovelas an. Wenn Sie mal Zeit haben an einem Nachmittag oder Abend, wie steht's da um das Bild der Familie? Also, das ist die Situation, der wir uns gegenüberfinden. Und jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, was ist unsere Verantwortung als Christen? Am liebsten würde ich den Vortrag jetzt von vorn beginnen. Keine Sorge, ich tue das nicht. Aber das würde ich am liebsten machen. Ich werde in den wahrscheinlich Oktober- und Novemberwochen im Rahmen einer Predigtreihe in meiner Gemeinde Epheser 5 weiter auslegen. Wir machen so einen Gang durch den Epheserbrief und werden Ende September, Anfang Oktober bei den Passagen über die Familie angekommen sein. Und wenn Sie das ausführlicher nachverfolgen können, dann können Sie es downloaden über www.bibeltage.de. www.bibeltage.de. Denn jetzt muss gründlich geredet werden über Epheser 5, über das biblische Modell des Miteinanders von Mann und Frau in der Ehe. Ich möchte trotzdem ganz kurz am Schluss viertens Gotteswertung der Ehe nochmal in Erinnerung bringen und fragen, was ist die Herausforderung, der wir uns jetzt als Christen gegenübersehen? Zunächst mal bitte ich Sie um Folgendes. Wir müssen uns aktiv mit dieser Problematik des Zeitgeistes auseinandersetzen. Und wir müssen sehr nüchtern sehen, dass bestimmte Keime dieses Denkens auch in die Freikirchen, auch in die Gemeinschaften, auch in viele Missionswerke schon längst eingedrungen sind. Etwa die Frage des Predigtdienstes und der Gemeindeleitung durch Frauen. Das ist auch in vielen Freikirchen ganz selbstverständlich geworden. Wie verhalten sich Frauen und Männer in der evangelikalen Szene im Hinblick auf diese Problematik, die wir angesprochen haben? Und manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, die den Leuten gar nicht bewusst sind. Aber diese zunehmende Praxis, auch in christlichen Familien, der Frau einen Doppelnamen zu verpassen, ist von den Frauen selbst meistens gar nicht in diesem emanzipatorischen Sinne gemeint. Kommt aber letztlich von dieser Denkbewegung her. Also ich rate Brautpaaren, die mit so einem Ansinnen zu mir kommen, ich kann das natürlich nicht bestimmen. Es steht ja auch nicht in der Bibel, du darfst keinen Doppelnamen tragen. Aber ich rate Paaren ganz gezielt und begründe ihnen das auch in dieser Weise, dass sie darauf verzichten, dass der Mann das Haupt der Familie ist nach biblischem Verständnis und dass dieses auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Verstehen Sie, das sind Kleinigkeiten und viele würden sagen, ach was soll's, übertreib's doch nicht. Aber während den Anfängen und es kommt darauf an, dass wir selber konsequent denken in diesen Fragen und dass wir unseren Kindern und Jugendlichen dieses konsequente Denken auch vermitteln. Und dann werden wir ihnen das biblische Familienmodell vorzuleben und zu erklären und zu begründen und nahezubringen haben. Und dieses biblische Familienmodell enthält für die Umsturzversuche seitens der aktuell Regierenden eine doppelte Provokation. Diese doppelte Provokation möchte ich hier an den Schluss stellen. Sie besagt zum einen, Mann und Frau haben in Ehe und Familie verschiedene Aufgabenschwerpunkte. Lesen Sie dazu bitte Epheser 5 ab Vers 21 in den nächsten Tagen einmal durch. Lesen Sie auch andere Stellen der Bibel, in denen deutlich gesagt wird, dass aufgrund der Schöpfungsordnung Mann und Frau gleichwertig sind, aber nicht gleichartig und deshalb auch unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte wahrzunehmen haben. Und wenn Gott ihnen Kinder schenkt, gilt dieses dann ebenfalls und erst recht. Und Mann und Frau haben nicht nur verschiedene Aufgabenschwerpunkte, sondern sie sind einander auch in einer ganz spezifischen Weise zugeordnet. Die Frau hat die Aufgabe, sich dem Mann unterzuordnen, ihn in seiner Führungsverantwortung zu stützen und zu ermutigen. Und der Mann darf, das lesen Sie alles in Epheser 5, das gerade nicht zu einem Paschatum missbrauchen, dass er die Frau gewissermaßen als Knecht oder Magd, müsste man ja sagen, und Fußabtreter degradiert, sondern dass er sie liebevoll schützt und pflegt und dass er auch bereit ist, sein Leben für seine Frau zu opfern. Dazu muss der Mann bereit sein. Und deswegen hat der amerikanische Intellektuelle, der ist gar kein bekennender Christ, Philip Longman, ein amerikanischer Soziologe, der jetzt in diese ganze Diskussion eingegriffen hat und gesagt, wenn der Wohlstandsstaat kaputt geht, dann wird nur eine Form wirklich in der Lage sein, dieses zu kompensieren und aufzufangen. Und das ist die Lebensform des Patriarchats. Und er meint mit Patriarchat die klassische Zuordnung der Aufgaben von Mann und Frau in der Ehe. Er sagt, ich bin kein Konservativer. Aber die konservativen Religiösen werden sich durchsetzen in dieser Frage, weil sie aufgrund ihrer Familienstruktur die einzige Antwort auf das Zusammenbrechen des Sozialstaates haben. Und er fügt dann hinzu, das Patriarchat ist in erster Linie kein Herrschafts-, sondern ein Sozialsystem. Es ist ein System, das Verantwortung zuordnet. Es verlangt von Männern wie Ehemänner und Väter, von Frauen wieder Ehemänner und Mütter zu sein. Ich spreche also hier gerade nicht von einem System der Männertyrannei. Das sagt ein säkularer amerikanischer Soziologe. Und er fährt dann fort, ironischerweise könnten es gerade die Frauen sein, die das Patriarchat als erste entdecken. Denn für die Männer ist das doch eine eher unattraktive Veranstaltung. Denken Sie nur an all die Pflichten, die damit verbunden sind. Heute profitiert doch vor allem der Mann von der Selbstverwirklichung. Er kann sich seinen Vorlieben und Hobbys widmen. Und wenn man ihn über Gebühr in die Pflicht nehmen will, dann kann er einfach auf das Partnerschaftsprinzip verweisen. Im Patriarchat dagegen hat er wieder eine Rolle im Sinne einer Aufgabe auszufüllen. Also, soweit der amerikanische Soziologe Philip Longman, und es kommt mir so vor, als hätte er den Apostel Paulus gelesen, denn der hätte das mit anderen Worten ganz ähnlich formulieren können. Und hier setzt sich einfach die Wirklichkeit der Schöpfungsordnung durch, die interessanterweise auch ein amerikanischer Soziologe, einer der führenden Intellektuellen dort, erkannt hat. Und diese unterschiedliche Aufgabenverteilung bedeutet eben nicht, dass der Vater sich der Erziehung entziehen kann. Im Gegenteil, er muss wissen, was in der Schule los ist. Er muss, auch wenn er beruflich viel beschäftigt ist, sich wirklich Zeit für seine Kinder nehmen. Und ich weiß das, weil mein Vater selber sehr viel beschäftigt war, beruflich oft unterwegs. Und trotzdem hat er sich intensiv um uns gekümmert. Und damals zum Beispiel, als die Debatte um Schöpfung und Evolution in der Schule aufbrach, hat er sich mal ganz viel Zeit genommen, mir alles gut zu erklären und mich auch zu ermutigen und zu unterstützen, und er hat auch viel Fußball mit mir gespielt. Also, das alles ist nicht ohne Wirkung geblieben. Hier haben beide Seiten ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Mutter mit dem Schwerpunkt Innendienst, der Vater mit dem Schwerpunkt Außendienst, und von den häuslichen Frauen ist die Rede zum Beispiel in Titus 2, 4 bis 5 und in 1. Timotheus 5, Vers 14. Und dann das Zweite, was ich hier nur als Stichwort noch sagen will, B, diese zweite Provokation, Eltern schulden ihren Kindern geistige und geistliche Führung. Eltern schulden ihren Kindern geistige und geistliche Führung. Lesen Sie Epheser 6, Vers 1 bis 4, wo in den ersten drei Versen deutlich wird, dass die Kinder sich den Eltern unterzuordnen haben. Aber in Vers 4 dann deutlich wird, dass die Eltern die Verantwortung haben, ihre Kinder in der Zucht des Herrn zu erziehen, sie zu führen, ihnen liebevolle und eindeutige Orientierung zu vermitteln. Und das ist ein deutlicher Widerspruch zur zunehmenden Entwurzelung und Herauslösung der Kinder schon in jüngstem Alter aus dem Schutz und der Intimität des Familienverbandes. Ich denke, diese kurzen Ausführungen, diese 65 Minuten haben ein wenig deutlich machen können, wie dramatisch die Situation in unserem Land an dieser Stelle ist. Und dass die Weichen, die gestellt werden in der Politik und in den politischen Spezialfragen, dass das nicht irgendwelche fernen, abstrakten Zusammenhänge sind, die uns nichts angehen, sondern hier vollzieht sich ein Umgestaltungsprozess mit einer, ich sage das sehr vorsichtig, aber mit einer totalitären Tendenz. Wenn wir das ernst nehmen, was Professor Di Fabio gesagt hat, dann ist der Schutz eines geschlossenen, markanten Familienmodells Grundvoraussetzung von Freiheit in der Gesellschaft. Und wo man die Axt an die Wurzel dieses Modells legt, da legt man zugleich die Axt an die Wurzel der gesellschaftlichen, der politischen Freiheit in einem Staatswesen. Und darum haben wir einzutreten für das biblisch begründete Schöpfungsmodell. Wir haben es dieser Gesellschaft vorzuleben. Wir haben die Verantwortung, es unseren Kindern und denen, die in unseren Gemeinden uns anvertraut sind, nahezubringen. Und wir wissen, dass wir in alledem angewiesen sind auf den Schöpfer selbst, dass er uns bewahrt. Wir machen auch genügend Fehler, wir begehen genug Sünden. Wir selbst stellen dieses Modell immer wieder in Frage durch unser oftmals inkonsequentes und egoistisches Verhalten. Aber wir haben die große Zusage unseres Herrn, dass er uns leiten will mit seinen Augen, dass er uns unsere Schuld immer wieder vergeben will und dass er uns die Einsicht und auch die Kraft schenken will, um glaubwürdig entgegen einer immer fragwürdiger sich gebärdenden Gesellschaft das Schöpfungsmodell zu praktizieren und zu propagieren. Vielen Dank.